Ja, herzlich willkommen zum Idee-Quadrat-Podcast. Heute mal wieder mit einer Aufzeichnung von einem Gespräch. Also nicht nur das, was ich üblicherweise mache, mein Newsletter vertonen dann auch da drin, sondern ein Gespräch. Und wir überschreiten Grenzen und gehen nach Österreich. Und ich freue mich auf ein Gespräch mit, in Anführungsstrichen, der Sozcom, eine Organisation aus Österreich. Aber dafür würde ich einfach zu euch rübergeben, eine kleine Vorstellung. Wer sitzt mir gerade gegenüber?
Danke für die Einladung. Dir gegenüber sitzen im Moment drei Personen aus der Firma Sozcom. Die Firma Sozcom, ganz kurz, wir sind im Bereich der sozialen Dienstleistungen in der Steiermark hauptsächlich tätig. Mein Name ist Katrin Stern, ich bin eine der beiden Geschäftsführerinnen.
Mein Name ist Rita Resch, bin auch eine der beiden Geschäftsführerinnen.
Hallo, ich bin die Sabine Langer und bin bei Sozcom seit fast 8 Jahren in der Verwaltung tätig.
Super, wunderbar. Eine echte Herausforderung sozusagen, ein Gespräch mit drei Leuten gleichzeitig zu führen. Ich bin gespannt, wohin es führt, freue mich aber riesig darauf. Und ich würde zum Einstieg, also sozusagen als Check-in in unsere kleine Runde schreiben oder nicht schreiben, sondern sagen, die Frage stellen an euch: Wie seid ihr die Organisation geworden, die ihr heute seid?
Wie lange haben wir Zeit?
Ja, genau. Es ist eine etwas übergreifende Fragestellung, aus der wir dann gucken, wo sich das hinbewegt. Wir haben Zeit.
Wunderbar. Also ich fange vielleicht einmal kurz an. Wir haben das Unternehmen 2007 gegründet. Damals gab es in der Steiermark eine Umstrukturierung im Bereich der Kinder- und Jugendhilfe. Und wir waren damals selbstständig in diesem Bereich. Und da gab es eine Institutionalisierung. Und wir haben 2007 entschieden, dass wir Unternehmen gründen. Also das war eigentlich die kurze und knackige Entstehungsgeschichte von Sozcom. Und wie wir die geworden sind, die wir heute sind, ich denke, es ist viel Zeit vergangen. Wir haben viel gelernt und wir haben immer versucht, uns eigene Ideen zu überlegen und Dinge nicht zu tun, weil man sie so tut.
Gibt es bei den anderen noch Perspektiven darauf?
Ja, was uns von Anfang an klar war, ist, dass wir unser Unternehmen anders führen, anders aufbauen wollen. Das war eigentlich schon unser Gründungsgedanke und deswegen das war auch unsere große Motivation, selbst etwas zu machen und sich nicht irgendeinem anderen Unternehmen quasi anzuschließen, weil diese Möglichkeit gab es damals 2007 natürlich auch.
Ja, ich würde vielleicht dann zum Anfang, bevor wir sozusagen noch tief in das Unternehmen einsteigen, diese Frage stellen, beschäftigt mich natürlich aus auch ganz persönlichen Gründen heraus. Warum seid ihr den Weg in die Selbstständigkeit im sozialen Sektor gegangen? Also hier in Deutschland zumindest ist es alles andere als ja, ein normaler Weg. Es gibt natürlich einige, die dann auch freie Träger und so weiter aufgebaut haben, aber als Sozialarbeiterin ist man erstmal geprägt darauf, sich irgendwo anstellen zu lassen. Wie war der Weg in die Selbstständigkeit?
Ja, wie gesagt, wir waren davor schon selbstständig, aber so als
Ah,
Einzelkämpferinnen.
okay.
Und diese Möglichkeit dieser Selbstständigkeit, die gab es dann plötzlich nicht mehr. Das war wirklich so, das war ein relativ kurzfristiger Prozess eigentlich. Und damals gab es dann für uns zwei Möglichkeiten. Entweder wir lassen uns so anstellen und wir gehen als Angestellte in bestehende Betriebe. Und das war für uns eigentlich damals klar, irgendwie passt das nicht für uns. Und dann haben wir in einer Nacht- und Nebelaktion eigentlich, das war im Oktober 2007, damals in einen Verein gegründet, und haben mit diesem Verein dann die Anerkennungen vom Land Steiermark bekommen, um diese Maßnahmen, die institutionalisiert worden sind, damals selbstständig durchführen zu können.
Okay, also ihr brauchtet quasi auf jeden Fall eine Organisation, damit ihr das weitermachen konntet, was ihr macht.
Genau.
Okay.
Damals, also die erste Rechtsform war damals ein Verein. Bis 2010 ungefähr. Und 2010 haben wir dann gesagt, das ist zu groß, jetzt um das alles weiter über einen Verein abzuwickeln und haben damals eine GmbH und Co. KG gegründet, die
Okay.
seit 2010 besteht.
Okay. Gibt es in Österreich sowas wie gemeinnützige GmbHs? Also da haben wir so ein Rechtskonstrukt ja dazu. Ist das eine ähnliche Situation?
Genau, ja, gibt es auch, wobei wir sind keine gemeinnützige GmbH am Papier. allerdings wahrscheinlich gemeinnütziger geführt als so manche gemeinnützige Organisation.
Okay. Ja, spannend. Und nochmal so ein bisschen in dieser Selbstständigkeit zu bleiben. Kann sich jeder selbstständig machen? Also da hänge ich so ein bisschen dran, ja? So irgendwie, ha, und man braucht Sicherheit oder so? Oder braucht es irgendwelche speziellen, weiß ich nicht, Mut oder, keine Ahnung, Persönlichkeitsmerkmale, die ausschlaggebend sind, dass man diesen Weg geht?
Ich glaube, Mut auf jeden Fall. Das kann nie schaden, mutig zu sein. Und ja, wir haben das vertraut, was wir gemacht haben. Es war ja jetzt nicht so ein unbekanntes Terrain für uns. Unser erster Gedanke war ja auch nur eine institutionelle Einrichtung. Wir waren damals 4 Gründungsmitglieder. Mhm. Wir wollten einfach so weiterarbeiten. Nur waren dann eigentlich sehr viele Einzelpersonen auf der Suche nach einer Institution, ja, weil sie ja nicht mehr selbstständig weiterarbeiten durften. Okay. Und so sind wir dann peu à peu gewachsen. In diesem Umstrukturierungsprozess sind aber doch einige andere neue private Träger auch entstanden. Also wir waren jetzt da nicht die einzigen, die sich da zusammengeschlossen haben und ein Unternehmen gegründet haben, sondern es sind noch viele andere Unternehmen entstanden, mit denen wir auch heute noch gut kooperieren.
Also ihr habt im Grunde genommen das Gefäß gebildet, ja, wo dann im Grunde genommen die anderen ja drunter geschlüpft sind, um quasi die Arbeit weitermachen zu können. Wie hat sich dann eure Arbeit als Geschäftsführung und in dem Verwaltungskontext geändert? Also 2007 habt ihr, wenn ich es richtig verstanden habe, sehr operativ gearbeitet mit Jugendlichen und so weiter und so weiter, also in den Dienstleistungen, die ihr hattet. Aber jetzt habt ihr ein Unternehmen, wir kommen gleich dazu, wie das aussieht, ja, wo ein bisschen andere Aufgaben wahrscheinlich anfallen.
Also wir haben am Anfang selbst noch voll operativ mitgearbeitet. Also da, ich kann mich nicht erinnern, dass wir reduziert hätten aufgrund der Unternehmensgründung. Wir waren voll in diesen Maßnahmen tätig. Was wir begonnen haben dann ist, also ich habe dann relativ viel Excel gelernt, weil wir gesagt haben, wir brauchen eine Abrechnungslogik. Rita, du hast damals die ganzen Bankgeschichten übernommen, also die ersten Gehälter sozusagen haben wir selbst aus, also die ersten Fakturierungen selbst gerechnet, die ersten Gehälter selbst überwiesen. Und wir haben damals aber begonnen, unser relativ sicheres Netzwerk aufzubauen auch. Also Steuerberater haben wir eigentlich seit der Stunde Null den gleichen. Sind natürlich mit Banken in Kontakt und so weiter. Also dieses Netzwerk besteht auch nach wie vor. Also das ist uns sehr wichtig, dass wir da bestehende Kooperationen auch lang fortführen. Ich selbst war bis September, Oktober des Vorjahres in einer operativen Tätigkeit tätig und merke jetzt einfach, es geht sich jetzt de facto nicht mehr aus, wo es auch darum geht, wirklich die Satzkonkretie, zu der wir noch kommen werden, auch weiterzuentwickeln. Aber wir waren beide sehr lang hochoperativ im Unternehmen tätig.
Okay. Und wie geht es euch damit? Also sozusagen Rollenwechsel vorzunehmen?
Wenn man die richtigen Personen in den richtigen Positionen sitzen hat, dann geht's uns gut damit. Und da haben wir in den letzten Jahren viel gelernt, auch darauf zu vertrauen und zu schauen, welche dieses New Work, das passt nicht für jede Person. Und wir haben gut gelernt, jetzt auch darauf zu schauen, was brauchen Menschen auch an persönlichen Background, an persönlichen Fähigkeiten, an Stärken, an Schwächen sind viele erlaubt, gell? Also uns sind ein paar mehr Schwächen inzwischen lieber als zu hoher Perfektionismus. Das ist, was es einfacher macht, sich in diesem Bereich zu bewegen. Und wenn man die richtigen Personen an den richtigen Positionen sitzen hat, dann geht es uns sehr gut. Weil dann müssen wir nicht mehr reinspringen und irgendwelche Dinge übernehmen, was uns auch ganz oft passiert ist. Und es ist nach wie vor so, glaube ich, dass wir zwar jetzt in der Rolle der Geschäftsführung sind, aber wenn irgendwo der Hut brennt, dann sind wir auch jederzeit operativ wieder mitten im Geschäft.
Ja, wir sind ja in Kontakt gekommen über, ja, sozusagen ein bisschen E-Mail-Verkehr, mehr war es ja im Grunde genommen nicht, ja, ich schreibe ein Newsletter, ihr habt sehr nett darauf geantwortet, euch darüber gefreut und so weiter, und dann war meine Idee, oh cool, ich lade euch ein, und dann habt ihr zugesagt, und mein erster Schritt war dann natürlich zu sagen, okay, ich schaue mir mal eure Homepage an, was macht ihr denn eigentlich, ja, so, und bin dann sehr schnell über die Sotzkom-DNA gestolpert. Das war sozusagen das, also ich schaue mir dann immer an, ja, über uns, weil das interessiert mich im Grunde genommen. Aber ihr hattet gerade auch schon viele Begrifflichkeiten drin, ja, New Work wurde angesprochen, die Sotzkomkratie. Könnt ihr so einmal das Unternehmen beschreiben? Also über was sprechen wir gerade? Wie viele MitarbeiterInnen? Wie seid ihr strukturiert? Wie kommt man zu solchen Begrifflichkeiten auch, die hinten dran stehen?
Ja, das Unternehmen, wir bei uns arbeiten aktuell um die 120 MitarbeiterInnen in den verschiedensten Bereichen. Ja, wir sind nach wie vor sehr stark in der Kinder- und Jugendhilfe vertreten. Wir bieten Schulassistenz an, Kindergartenassistenz. Wir bieten, wir sind Teil des österreichischen Programms Lehre statt Lehre. Das ist ein kostenloses Lehrlings- oder Lehrbetriebscoaching für Betriebe oder für Lehrlinge. Und auch die Kinderbetreuungsschiene. Also wir haben so das Croquis-Haus. Das sind so flexible Kleinkinderspielgruppen, wo wir einfach den Bedarf auch für die Gemeinde mit abdecken an einer flexiblen Kinderbetreuung. Das sind so unsere großen Projekte. Und die Katrin war im Jahr 2016 auf einer Sozialarbeitertagung in Rust und hat dort den Christian Felber gehört. Heimgekommen und hat gesagt, wir schreiben jetzt eine Gemeinwohlbilanz. Und das war, glaube ich, der Startschuss. Das war ganz sicher der Startschuss für die Sotzkomkratie. Wir haben uns damals, zu 12, quer durchs Unternehmen, haben wir die Gemeinwohlbilanz geschrieben und das Unternehmen aus verschiedensten Blickwinkeln durchleuchtet. Mhm. Und das große Resultat oder die große Erkenntnis war dann, dass wir eigentlich so bei der innerbetrieblichen Transparenz und Mitbestimmung sehr viel Potenzial noch nach oben haben.
Okay, also es wurde im Grunde genommen zu dem Zeitpunkt zumindest eher, sagen wir mal, top-down gesteuert oder beziehungsweise eher sozusagen, ja, da kam sozusagen wenig oder relativ wenig Partizipation drin vor, was ihr über die Gemeinwohlbilanz festgestellt habt.
Ja, wobei so klassisch top-down waren wir nie.
Ja.
Das sind wir einfach nicht, ja. Aber wir haben einfach ganz viel Potenzial gesehen. Ja, wie können Entscheidungen gemeinsam getroffen werden? Ja, wie kann man noch viel mehr Leute mit ins Boot holen? Wie kann man Verantwortung breiter streuen im Unternehmen? Das waren so die Hauptresultate dieser ersten Bilanz. Und im Zuge dessen sind wir dann als Pionierunternehmen zur Freiräumekonferenz nach Graz geladen worden. Mhm. Und sind dann dort das erste Mal mit so Begriffen wie ja, Soziokratie, New Work und so weiter, ja, Holacracy, also in Kontakt gekommen.
Dort haben wir aber auch das erste Mal so richtig festgestellt, dass das spricht uns an, das sind wir ein bisschen schon, gell, das so arbeiten wir schon und da haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, wir passen doch irgendwo dazu, weil wir haben ja ganz viele Jahre immer das Gefühl gehabt, wir sind so anders. Passt das, wie wir arbeiten? Wir wollen nicht so arbeiten, wie es vorgegeben wird. Auf Führungskräftenseminaren, wo ihr zum Beispiel wart, was gesagt worden ist, bitte keine Flipflops anziehen als Geschäftsführerin. Und das passt zu uns einfach nicht. Nicht wir. Und dort haben wir das erste Mal das Gefühl gehabt, okay, da gibt's was.
Gibt noch andere, die so ähnlich ticken wie ihr oder sozusagen ähnliche Werte oder Grundhaltungen mitbringen.
Genau, und das sind irgendwie so, also Führung ist ein großes Thema bei uns natürlich auch. Da sind so Führungsfragen beantwortet worden auf eine Art und Weise, wo wir gesagt haben, ja, damit können wir. Mhm. Weil davor waren wir in einem Führungskräfteseminar mal und da habe ich dann gesagt, wir müssen das Unternehmen schließen, weil das, so geht das nicht, so sind wir nicht. Und wenn das ist, was wir tun müssen, dann können wir nicht weiterarbeiten, das macht überhaupt keinen Sinn. Und die Freiräumekonferenz war dann so die erste, wo wir gesagt haben, Geht auch so, wie wir es tun. Das tun auch andere.
Ja, also ich finde den Gedanken dahinter ganz spannend. Also das, was wir ja aktuell viel erleben, ist, dass Organisationen auf der Suche sozusagen danach sind, was kann man anders machen? So. Wenn ich euch aber richtig verstehe, kommt ihr aus der Perspektive, wir haben Dinge anders gemacht Und ihr wart auf der Suche dazu, also sind wir irgendwie komisch oder sind wir irgendwie, gibt es noch andere, die ähnlich komisch sind, sozusagen in dem Ding? Also die Frage dahinter, muss man erst was anders machen und dann überlegen, was es sein könnte? Oder kann man im Grunde genommen auch die Dinge sozusagen von außen nehmen und dann umbauen? Mhm. Wie würdet ihr das einschätzen?
Ich glaube, das ist ähnlich wie die Frage, was war zuerst, die Henne oder das Ei? Mhm. Ich weiß es nicht genau und es ist wahrscheinlich jeder Zugang in Ordnung, sofern man sich bewusst ist, dass es sich um eine Henne und ein Ei handelt und die beiden sehr eng miteinander verbunden sind. Mhm. Bei uns war es so, dass, ja, wie gesagt, wir waren nie klassisch hierarchisch und top-down organisiert. Also ich war immer hoch irritiert, wenn wer gesagt hat, ja, da kommt die Chefin, weil ich gesagt habe, irgendwie ja eh, aber ich brauche das nicht für mich, gell? Ich mag das auch nicht, weil ich bin halt eine von vielen Personen hier in einem Unternehmen und jeder tut so das, wofür er halt zuständig ist. Und da war man immer wieder irritiert durch so dieses klassische hierarchische Denken, durch das wir in Österreich und in Deutschland wahrscheinlich ähnlich schon sehr stark geprägt sind.
Ich glaube, in Österreich noch mal mehr als wir in Deutschland, aber das
ist ein Vorurteil, ja. Ja, und also das war dann so immer wieder diese Erkenntnis, ich möchte da nicht im Anzug jeden Tag rein müssen. Und ja, es ist zwar unser Unternehmen und ja, wir führen dieses Unternehmen, aber bin trotzdem nur ein Mensch und auch uns passieren Fehler und ich möchte nicht jede Entscheidung treffen, weil ich gar nicht jede Entscheidung treffen kann. Und irgendwie braucht man eine sinnvollere und eine intelligentere Methode, als eine Person oder zwei Personen sitzen an der Spitze und sagen, wie es geht, weil woher sollen wir das wissen?
Mhm. Ja, in der ganzen Komplexität, die da ist. Nochmal kurz zurück zur Gemeinwohlökonomie, Gemeinwohlbilanz, Christian Felber. Zum einen, ihr habt ihn erlebt oder du hast ihn erlebt, Katrin, glaube ich, dann irgendwie auf der Versammlung, dann daraus sozusagen diese Gemeinwohlbilanz. Vielleicht ein ganz kurzer Einblick da rein für Menschen, die es noch nicht gehört haben. Was sind so Grundkonstrukte von Gemeinwohlbilanz oder Grundwerte auch, die geprüft werden, Grundbereiche, in die ihr dann reinschaut?
Naja, im Grunde geht es darum, dass Unternehmen nicht rein auf Gewinn ausgerichtet sind, sondern dass sie einfach einen viel breiteren Zweck zu erfüllen haben oder anstreben. Und man durchleuchtet das Unternehmen anhand der Berührungsgruppen. Die einerseits sind natürlich die Eigentümer, aber auch die Kooperationspartner mit Unternehmen, das gesellschaftliche Umfeld, die Kundinnen, also unsere Klientinnen, bis hin auch zur Lieferkette, ja, Finanzpartner, also so, da gibt's diese Hauptberührungsgruppen und da schaut man auf die Werte hin, ja, Wertschätzung, Toleranz, Solidarität, Nachhaltigkeit, ja, ökologische Aspekte. Mhm. Und anhand dessen geht man zig Fragestellungen durch, die, gerade wenn man sie das erste Mal macht, sehr viele Fragezeichen bei einem im Kopf auch auslösen, ja. Oder man kommt einfach wirklich auf Sachen drauf, die man vorher noch gar nie irgendwie am Schirm gehabt hat, ja.
Also im Grunde genommen ein ganzheitlicher Blick so auf das Unternehmen aus mehr als nur dieser rein monetären Perspektive, die ihr oftmals
habt. Ja, genau. Und was da richtig cool war, war einfach, dass wir das so breit im Unternehmen aufgesetzt gehabt haben. Also es war für uns von vornherein klar, dass nicht wir zwei als Geschäftsführerinnen diese Bilanz schreiben, sondern wir brauchen einfach die Stimmen quer durchs Unternehmen, ja.
Ja, also alle mitzunehmen dabei, die halt in irgendeiner Weise Berührungspunkte da dran haben und nicht, also ja, klassisch sozusagen, ja, die oberste Führungsebene denkt sich die Strategie aus und dann in die Richtung läuft es, sondern halt wirklich dann reinzugehen. Mhm. Wie seid ihr dann von der Gemeinwohlbilanz zu eben viel der Begriff schon Sozkomkratie gekommen? Und was ist auch darunter zu verstehen? Ist ja eine Eigenkreation von euch.
Ja, wir waren dann, wie gesagt, als Pionierunternehmen auf der Freiräume-Konferenz in Graz und haben dort viele Antworten auf Fragen gefunden und noch mehr Ideen auf Fragen, die wir noch gar nie gestellt haben. Und haben dann begonnen, mit externer Begleitung einmal so ein paar Tools auszuprobieren. Also eines der ersten Tools war dann eine Consent-Entscheidung. Also wir entscheiden nach wie vor im Konsens im Unternehmen fast alle Entscheidungen. Entweder oder Entscheidungen sind wir draufgekommen, sind wir im Konsens. Also sind wir gerade am Schauen, was braucht es für alternative Entscheidungslogiken für zum Beispiel entweder oder Entscheidungen. Mhm. Aber das war so der erste Versuch, einmal was anders zu probieren, um einfach einen sehr breiten Blick auf Entscheidungen zu kriegen. Mhm. Und so sind wir dann Methoden dazugekommen und da relativ schnell so diese Sinnarbeit, diese Purpose-Diskussion, die ja sehr groß ist, I'm New Work, wobei die für uns jetzt nicht so schwer war, weil unser Unternehmensgegenstand per se schon so viel Sinn mitbringt, also die war nicht ewig lang bei uns, aber sehr lange und breite und harte Arbeit eigentlich auch war, die Satzcom-DNA zu erstellen, also die Grundwerte im Unternehmen festzulegen. Ja. Und aus dieser Arbeit heraus haben wir halt immer wieder uns Fragestellungen aus den unterschiedlichen Methoden, aus den unterschiedlichen Strömungen rausgezogen und haben immer gemerkt, so eine Strömung per se, die passt nicht für uns, sondern das muss irgendwie so ein Mischmasch werden für uns. Und irgendwann haben wir gesagt, okay, Soziokratie ist es nicht, Holacracy ist es nicht, wir bauen unsere eigene Sozkomkratie. Mhm. Und an der bauen wir nach wie vor. Und die Sozkomkratie, du hast das, glaube ich, in einem E-Mail geschrieben, das gefällt mir nämlich gut, die Sozkomkratie als Betriebssystem fürs Unternehmen. Mhm. Das ist vielleicht wirklich so ein bisschen die Bedienungsanleitung auch. Und ja, die Grundwerte der Sozkomkratie bildet die Sozkom-DNA, wo es einfach darum geht, was erwarten wir uns an Haltung, wie tun wir miteinander. Und die Sozkom-DNA ist ganz wesentlich auch, um Werteverstöße im Unternehmen zu orten.
Okay. Um da kurz reinzugehen, Sozkom-DNA, das ist, wenn ich ja euch gerade richtig verstanden habe, ist es ja sozusagen die Grundlage, also sagen wir mal das Leitbild, wenn man die klassischen Begriffe dazu nutzen will, mit den Werten Wertschätzung, Begeisterung, Mut, Vertrauen, Kreativität und Sinn. Ja, das ist ja so der Wertekanon, den ihr am Anfang beschreibt. Und dann geht's weiter mit Wir bei Sozkom. Da kommen dann sozusagen ja die Verbindungen, die Beziehungen rein, die ihr untereinander lebt. Und unten drunter dann nochmal Ich bei Sozkom, also Fokus auf den einzelnen Mitarbeiter, die einzelnen Mitarbeiterinnen. Und unten drunter dann nochmal wir im Führungskreis. Also ja, da kommen wir gleich nochmal hin dann dazu, wie diese Kreise gestaltet sind. Dann hast du gerade gesagt, okay, der Entwicklungsweg dahin war sehr aufwendig oder sagen wir mal, da seid ihr lang hingekommen. Wie kann ich mir das vorstellen? Wie seid ihr dieser Entwicklung gegangen, um zu dem zumindest zum jetzigen Zeitpunkt DNA zu kommen?
Das ist eine gute Frage. Wir kommen oft zu Ergebnissen über Dinge, die nicht funktionieren. Mhm. Und wir orten oft Themen, an denen wir arbeiten müssen, wenn wir merken, das geht so nicht, wie es jetzt im Moment gerade ist, oder es gibt im Moment gar keine Lösung. Und so hat auch diese DNA eigentlich begonnen, wo wir gemerkt haben, es gibt einfach ganz massive Werteverstöße im Unternehmen. Und so wollen wir das nicht. Und also eigentlich ist das auch so ein bisschen die Gründungsgeschichte der Sozkom. Wir wussten damals, so wie andere das machen, so wollen wir das nicht, aber wir wussten noch nicht genau, wie wir es dann machen. Mhm. Und das war dann auch bei der Sozkom-DNA, wo wir einfach immer wieder wahrgenommen haben, so geht's nicht. Und wir dann überlegt haben, ja, aber wie hätten wir es denn gerne stattdessen? Mhm. Und das war ein langes Überlegen auch und darüber brüten. Und irgendwann haben wir uns dann hingesetzt und haben die Dinge niedergeschrieben, die einfach über Jahre entstanden sind in unseren Köpfen. Und ich glaube, es waren wirklich Jahre. Ja, und das Niederschreiben war dann aber auch noch nicht ausreichend, sondern das geht dann bei uns in der Regel auch durch Prozesse, wo das einfach nochmal angeschaut wird, wo viele Menschen drüber schauen, viele Menschen nochmal sagen, da gibt's Widerstände. Als Grundlage aus der Konsensentscheidung auch. Bei uns geht's nicht darum, dass die Menschen dafür sind, sondern bei uns werden Entscheidungen getroffen, Entscheidungen gehen durch, wenn es keinen schwerwiegenden Einwand gibt. Mhm. Ja, und das war so dieser Prozess bis zur Sozkom-DNA. Mhm. Wir haben jetzt Jahre später, also ich glaube, es gibt sie seit 2-3 Jahren oder schon länger. Ja. Wir haben so ein bisschen, die Pandemie hat uns ein bisschen das Zeitgefühl verlieren lassen.
Ja, das geht mir auch so. Ja, es gibt den Zeitraum davor und.
Ja, genau. Also die DNA gab es schon vor Covid. Ja. Und wir haben sie jetzt einmal reflektiert, aus einem, einerseits aus Führungsperspektive, aber auch aus Mitarbeiter-MitarbeiterInnen-Perspektive. Und eigentlich sind wir immer total stimmig. Also es gibt dann immer wieder Dinge, die dazukommen, diese Präsentismusvermeidung. Also ich, wenn ich krank bin, bleibe ich zu Hause und kümmere mich um meine Genesung. Das ist irgendwann dazugekommen. Das, was jetzt dazukommen wird, ist so dieses Spannungsfeld Transparenz, Verschwiegenheit. Das ist noch nicht drinnen. Also wir orten jetzt, was fehlt noch. Mhm. Aber ist jetzt noch nichts wieder rausgeflogen.
Okay. Ja, spannend. Also ich habe ja eben diesen Begriff Leitbild benutzt und habe dann gerade darüber nachgedacht, so ja, die also Leitbild, für wen ist denn das eigentlich da? Und das sind ja oft Perspektiven, die nach außen dargestellt werden. Also ja, die Kostenträger oder die Öffentlichkeit und dann schreibt man das groß auf die Homepage und so weiter und so weiter. Wenn ich euch hier aber richtig verstehe oder das auch so raushöre, ist eigentlich die Sozcom-DNA das, was nach innen wirkt, oder?
Genau.
Ja. Ja. Mhm. Also im Grunde genommen, ja, das, also in Anführungsstrichen müsste es gar nicht auf der Homepage stehen. Es ist nett, dass man es da findet so, aber eigentlich interessiert es da gar nicht so großartig.
Wobei es nicht nur nach innen wirkt, weil wir erwarten das auch von unseren MitarbeiterInnen und Mitarbeitern, dass die auch nach außen diese Werte vertreten, sprich in der Klientenarbeit, in der Arbeit mit Kooperationspartnern, Kooperationspartnerinnen. Also auch wenn dort Dinge schiefgehen, dann ist das ein Werteverstoß gegen die Sozcom-DNA.
Ja, das kann ich nachvollziehen, aber es sind, also im Grunde genommen müsste diese DNA eigentlich die Kostenträger nicht großartig interessieren. Natürlich die MitarbeiterInnen, die mit den entsprechenden Haltungen und so weiter dann da drauf ja, arbeiten oder mit diesen Haltungen unterwegs sind. Ein Leitbild ist ja eher dann sowas wie Marketing, ja, schaut mal hier, wie tolle christliche Werte und so weiter und so weiter. Ob das dann gelebt wird oder nicht, ist dann nochmal was anderes. Dann hattet ihr gerade gesagt, es wird reflektiert, also sozusagen, ihr schaut immer wieder drauf, ihr habt Prozesse zum Draufschauen. Wie sehen die aus? Also wie regelmäßig wird diese Sozcom-DNA ja, in den Blick genommen? Also müssen die Mitarbeiter die auswendig kennen?
Tatsächlich haben wir es jetzt zum ersten Mal im Rahmen des Sozcom-Kredit-Arbeitskreises das erste Mal wirklich beleuchtet, aus zwei verschiedenen Perspektiven. Einmal aus der Unternehmensperspektive und die andere Gruppe hat sich die MitarbeiterInnen-Perspektive angeschaut. Und wir haben das dann gegen Ende hin zusammengeführt und es war spannend, wie deckend das eigentlich ist. Und wir haben vor kurzem drüber gesprochen, wie oft wir jetzt eben diese DNA uns anschauen wollen, reflektieren wollen, überarbeiten wollen. Und da haben wir uns noch nicht geeinigt, wird aber wahrscheinlich jetzt einmal im Jahr sein, dass man sagt, wir gehen da noch einmal gemeinsam drüber und wir schauen, ob was fehlt.
Und wird die zugrunde gelegt, also sozusagen explizit hervorgeholt, was weiß ich, bei großen Entscheidungen oder sowas? Also dass ihr, oder habt ihr die eigentlich so im Hinterkopf sozusagen?
Ja, die sind so verankert bei uns, die Werte. Ich kann da nur für mich persönlich sprechen. Also ich lebe diese Werte und ich brauche jetzt kein DNA als Merkblatt für mich, sondern die sitzen.
Ja, und und natürlich die DNA, also wenn jetzt in einer Entscheidung oder in einem Entscheidungsvorschlag ein Werteverstoß drinnen wäre, dann würde das den Vorschlag kippen.
Okay, und da würden alle im Grunde genommen, die bei der Entscheidung beteiligt sind, der entsprechende Kreis oder das gesamte Unternehmen oder, darauf achten. Also genau. Sozusagen, ja, also dann in Anführungsstrichen, ich überspitze ein bisschen, hofft ihr darauf, dass irgendjemandem das auffällt, zu sagen, ah stopp, da sind wir aber auf dem falschen Weg.
Genau. Und deswegen kann auch nicht eine Person alleine eine Entscheidung treffen, weil das Ganze diese eine Person das übersieht.
Aha. Ja, spannend. Also finde ich eine interessante Geschichte. Wie gelingt es dann, neue MitarbeiterInnen sozusagen vertraut zu machen damit? Also wählt ihr die Mitarbeiter anhand der Werte und der DNA aus oder gibt es eine Entwicklung dahin?
Ich denke gerade, wenn neue MitarbeiterInnen zu uns kommen, sind die oft sehr irritiert. Mhm. Weil wir einfach einen sehr kollegialen Umgang miteinander haben und weil bei uns ist es, glaube ich, eher so, wie man kommt, keine Ahnung, in ein Lokal und wird dort willkommen geheißen, als wie ich komme in ein neues Unternehmen. gestriegelt und geschniegelt. Und es gibt, wachsen die da hin? Ich kann die immer schwer.
Es gibt schon natürlich einen Onboarding-Prozess bei uns, wo die Mitarbeiter einfach gut ins Unternehmen mitbegleitet werden. Und da ist die Auseinandersetzung mit der DNA oder auch darüber zu sprechen und zu reflektieren, das ist natürlich ein Bestandteil, ja. Mhm.
Manche Dinge zeigen sich auch erst mit der Zeit. Mhm. Also viele Dinge kann man nicht mit einer Einstellungszusage schon wissen.
Ja, das meine ich, ja. So, also irgendwie da. Nehmen wir mal Kreativität, steht dann dahinter. Also ihr habt nicht nur diesen Wert genannt, sondern das auch noch ein bisschen ausformuliert. Wir gehen neue Wege in der Erarbeitung passgenauer Lösungen für unsere KundInnen, MitarbeiterInnen, wie auch die Unternehmenssteuerung. Ja, also das weiß ich ja vorher noch nicht sozusagen, ob ich mich sozusagen mit diesem Wert identifizieren kann als neuer Mitarbeiter. Und ja, vielleicht mit Kreativität noch am besten, aber Vertrauen, vielleicht habe ich das dann doch nicht an der einen oder anderen Stelle oder. Also so wie ihr gerade gesagt habt, das zeigt sich dann quasi in der Arbeit.
Ja, und man muss es, glaube ich, differenzieren auch noch, weil eben so wie du jetzt sagst, man weiß nicht, ist man so kreativ, um neue Wege zu gehen. Diese Sozialdemokratie ist bei uns nicht verpflichtend für jeder Mann und jede Frau. Mhm. Also bei uns gibt es sehr wohl auch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich hätte gern 9-to-5, ich möchte gern meinen Job erledigen, danach möchte ich dann nach Hause gehen. Das ist total in Ordnung. Und es gibt sehr viele MitarbeiterInnen, die sagen, ich hätte einfach gern meinen Job und möchte mich nicht über die Maßen hinaus jetzt da ins Unternehmen einbringen. Und wir haben eben die Möglichkeit, dass Menschen, die sagen, ich möchte das, einfach die Möglichkeit kriegen, auch noch kreativer tätig zu sein, als sie es in ihrem Job eh schon sind. Und ich glaube, Kreativität in der Arbeit mit Menschen bringt eh jeder mit, weil sonst wird es nicht gut funktionieren. Ja. Aber wenn jemand sagt, na, jetzt diese Werte, die kann ich gut mittragen und ich selber sehe mich in dem Bereich jetzt aber nicht so, dann ist das auch in Ordnung. Wo es für uns nicht mehr in Ordnung ist, ist, wenn jemand irgendwas boykottiert oder blockiert oder wirklich anhand von Verhaltensweisen Werteverstöße geortet werden, die wir als Unternehmen nicht mittragen können.
Ja, also wenn du das so schilderst, denke ich gerade so ein bisschen wie an so, also an die Herausforderung, eben diese Unterschiedlichkeit im Unternehmen leben lassen zu können. Also diese Vielfältigkeit, die da ist, eben auf der einen Seite, sagen wir mal, sehr überspitzt formuliert, den Mitarbeiter, die Mitarbeiterin, die sozusagen sagt, ich will hier Teilzeit, weiß ich nicht, 20 Stunden und nach den 20 Stunden lasse ich meinen Stift fallen und dafür fertig sozusagen. Ich will auch nicht großartig mitbestimmen, das kann irgendjemand machen, der dafür sozusagen motiviert und engagiert ist. Und auf der anderen Seite dann als Gegenbeispiel dann die Mitarbeiterin, die sagt, okay, ich würde mich total gerne engagieren, ich bin in vielen Aktivitäten dabei, ich will das Unternehmen gestalten und so weiter. Und auf diesen beiden Leveln sozusagen oder zwischen diesen beiden Polen, die da sind, ist alles möglich. So?
Genau, ja. Was nicht möglich ist, was wirklich gar nicht möglich ist, ist zu sagen, ich komme in der Früh ins Unternehmen und warte, bis mir jemand sagt, was ich zu tun habe. Mhm. Also diese Eigenständigkeit und Eigenverantwortlichkeit, die muss einfach wirklich bei jeder Person gegeben sein, weil es so diesen klassischen angeleiteten Job bei uns gar nicht gibt.
Mhm. Ja gut, ich meine, das ist so ein bisschen der Aufgabe auch geschuldet, also gerade wenn man im Kinder- und Jugendlichen-Kontext unterwegs ist, die MitarbeiterInnen sind ja im direkten Kontakt dann auch mit den Kindern, Jugendlichen und so weiter, die einfach selber Entscheidungen treffen müssen. Ja, also denen bleibt im Grunde genommen gar nichts anderes übrig, als sozusagen proaktiv zu agieren in vielerlei Kontexten. Und trotzdem verstehe ich dann, also ich versuche im Hinterkopf sozusagen zunehmend eure Sozialdemokratie zu verstehen, ja, weil ihr eben solche Begriffe angesprochen habt wie Holokratie oder Holocracy, ja, als Betriebssystem auch, wo sehr, sehr klar drin geregelt ist, was, wann, wie und so weiter und so weiter. Also jeder kleine Schritt ist sozusagen formalisiert, der stattfindet. Und bei euch sozusagen eher ein größeres, also eine größere Bandbreite von Möglichkeiten besteht.
Mhm, genau. Ja. Wobei, für die Führungskräfte ist es schon Bedingung, ja. dass sie bei der Weiterentwicklung von der Sozkonkretie mitarbeiten.
Okay, das ist Teil der Aufgabe.
Ja.
Führungskräfte, dann hattet ihr gerade schon angesprochen, Kreise. Ja, wie seid ihr denn strukturiert, um da ein bisschen reinzugucken? Ihr seid 120 Mitarbeiter, das heißt, ihr sitzt nicht zwingend jeden Tag um einen Tisch und trefft Entscheidungen Daumen hoch, Daumen runter oder wie auch immer. Wie kann ich mir die Struktur vorstellen, die da dahinter ist? Also welche Kreise gibt es oder Abteilungen oder Fachbereiche oder keine Ahnung, wie man das nennt?
Ich kann es jetzt gar nicht in Zahlen nennen, wie viel es dann wirklich sind. Ich kann es nur mal aufzählen. Wir haben eben die Geschäftsführung als eigenen Kreis. Dann gibt's den Führungskreis. Der Führungskreis schließt oder umgekehrt, die einzelnen Kreise, das waren quasi früher die Teams, sind jetzt Kreise, schließen mit der Teamleitung an den Führungskreis an. Dann gibt es unseren Entscheidungskreis. Der Entscheidungskreis besteht aus den beiden Geschäftsführerinnen, also aus der Katrin und aus der Rita, aus einem Teil von Führungskräften, dann Stabstelle Office und Fachkräfte, also MitarbeiterInnen. Dann gibt es den Arbeitskreis Sozkonkretie, wo wir uns eben mit der Weiterentwicklung der Sozkonkretie beschäftigen. Prozesse, Abläufe und so weiter, wo wir ganz viel ausprobieren und das dann ins Unternehmen rausstreuen wieder. Und dann haben wir noch ganz viele verschiedene Arbeitskreise und Themenkreise, delegierten Arbeitskreise. Wir haben unseren Arbeitskreis betriebliche Gesundheitsförderung, dann unseren Arbeitskreis für die Gemeinwohlökonomiebilanz. Dann gibt's einen Arbeitskreis, der heißt Produktspinnerei. Also wir haben ganz viele verschiedene Kreise, die können MitarbeiterInnen selbst gründen oder wird eben quasi von uns gegründet und in Auftrag gegeben. Und da können sich MitarbeiterInnen dann, die daran interessiert sind, die für das Thema brennen, melden und mitarbeiten. Und manchmal gibt's aber auch Arbeitskreise, wo man sagen, wir brauchen jetzt wirklich aus jeder Region, aus jedem Team, aus jedem Kreis eine Stimme, das sind dann unsere delegierten Arbeitskreise und da erarbeiten wir dann was zusammen. Und das Endergebnis, das wird dann meistens im Entscheidungskreis wieder freigegeben.
Also die Basiskreise sind nach wie vor die Projekte in den Regionen und unser Organigramm ist auch kein hierarchisch strukturiertes Organigramm, sondern ist eine Kreisstruktur.
Also im Grunde genommen wie so ein Satellitensystem, ja, sozusagen die einzelnen Projekte in den Regionen, die stattfinden und dann in der Mitte oder wo auch immer sozusagen dann eben die Geschäftsführung mit Führungskreis und dem Entscheidungskreis, wenn ich das so richtig verstanden habe. Und wenn ich da jetzt gerade das auch richtig verstanden habe, sind Entscheidungen aus den Arbeitskreisen. Also die Arbeitskreise sozusagen sind nicht autark in ihren Entscheidungen, sondern die Entscheidungen, die da getroffen werden, sind nochmal rückzukoppeln mit dem Führungskreis, ja, oder mit dem Entscheidungskreis, Führungskreis wahrscheinlich, ja, wo dann die endgültige Freigabe sozusagen erfolgt.
Immer. Also Entscheidungen, die wirklich nur einen einzelnen Kreis betreffen, die werden dann schon in den einzelnen Kreisen getroffen und bleiben dann auch dort. Aber Entscheidungen, die das gesamte Unternehmen betreffen, die kommen dann meistens noch einmal in diesen Entscheidungskreis. Immer in den Entscheidungskreis.
Okay. Jetzt könnte man die Frage stellen, wo ist der Unterschied zu einer klassischen Hierarchie? Also es gibt die Geschäftsführung oben, dann gibt es die Führungskräfte. Und dann gibt es im Grunde genommen noch eine breitere Führungsebene, wo sozusagen dann auch Stakeholder oder ja andere aus den einzelnen Projekten sozusagen teilnehmen in dem. Also wo ist der Unterschied dazu?
Ja, im Entscheidungskreis sitzt ja nicht nur die Geschäftsführung und Führungskräfte, sondern das sind ja MitarbeiterInnen auch involviert in diesem Entscheidungsprozess. Und ich glaube, in der klassischen Hierarchie wird es jetzt wahrscheinlich auch nicht vorkommen, dass Entscheidungen aus einzelnen Projekten in den Projekten getroffen werden, sondern dann kommt die Entscheidung auch von oben nach unten, beziehungsweise zumindest von der Teamleitung. Und so entscheiden es alle gemeinsam.
Mhm.
Wir haben auch in der Geschäftsführung uns so weit reduziert, dass wir keine Entscheidungsvollmacht haben, sondern ausschließlich ein Vetorecht.
Ja, okay. Das finde ich schon, das ist ja schon auch ein wesentlicher Unterschied, ja, zu sagen, okay, es gibt im Grunde genommen, wenn eine Entscheidung getroffen ist, habt ihr nur die Möglichkeit zu sagen, bei, was weiß ich, für Gründen, die halt wirklich wesentlich sind, im Grunde genommen zu sagen, nee, das geht so nicht, also das Veto einzulegen.
Ja, und dieses Veto kann aber jede Mitarbeiterin und jeder Mitarbeiter einbringen. Dieser Perspektive. Und aus Geschäftsführungssicht ist ein Veto wahrscheinlich eher ein budgetäres manchmal oder rechtliches. Und aus MitarbeiterInnen-Perspektive kann aber durchaus auch kommen, das ist für MitarbeiterInnen nicht tragbar. Die Perspektive, die habe ich nicht in der Geschäftsführung.
Okay.
Und so wird eigentlich sehr breit auf Entscheidungen drauf geschaut.
Die Teams wie sind die MitarbeiterInnen bei euch vornehmlich alleine unterwegs mit den Kindern und Jugendlichen oder sind da oder arbeiten die im Team in den Projekten?
Alles möglich.
Und unterschiedliche Perspektiven. Okay, und da sozusagen gibt es aber immer noch eine Führungskraft, die quasi sozusagen dann das Team oder das Projekt oder sonst irgendwie zusammenhält oder Teamleitung, Projektleitung oder so.
Genau, und die Teams kommen ja in regelmäßigen Abständen immer wieder zusammen für Teammeetings und so weiter.
Ja, also weil gerade gibt's ja viele Diskussionen, die in Richtung ja Selbstorganisation gehen, wo dann diese Diskussion darüber ist, ja, dann fallen doch die ganzen Führungskräfte weg und dann braucht's uns doch gar nicht mehr und so weiter und so weiter. Wie schaut ihr da drauf? Also weil das wäre ja sozusagen auch eine Option zu sagen, überspitzt formuliert, alle sind gleich und jeder entscheidet irgendwie. Wie ist da eure Perspektive drauf?
Wir haben ja, wie gesagt, die Satzkonkretie so ein Stück weit aus bestehenden Systemen heraus auch organisiert und entwickelt. Und es gab im Unternehmen einfach immer schon Führungskräfte. Das heißt, das ist so eine Grund- oder eine Basisgeschichte auch im Unternehmen. Es gibt Unternehmen, die sagen, wir ziehen jetzt Holacracy zum Beispiel durchs ganze Unternehmen, wir schaffen alle Führungskräfte ab. Das wäre uns zu steil gewesen. Also da ging es auch darum, wie kann man auch gewisse, es geht auch um menschliche Sicherheiten, bei uns geht es ganz viel um sichere Räume auch. Bei uns geht's, weil eine Geschäftsführung kannst du nicht abschaffen, zum Beispiel auch, weil die ist einfach rechtlich verankert. Und wenn wir Führungskräfte abschaffen im Unternehmen, muss man die Geschäftsführung auch abschaffen. Und das geht aber nicht. Und deswegen, wenn wir sagen, wir können dann nicht sagen, ja, die Geschäftsführung bleibt, alle anderen Führungskräfte werden abgeschafft. Das wäre ja dann wieder nicht stimmig. Und insofern haben wir einfach überlegt, wie kann man Führung neu denken? Wie kommt man auch in dieser Führungsebene weg von hierarchischen Strukturen im Sinne von die Leitung schafft an und alle anderen haben zu tun? Und so ist es bei uns inzwischen so, dass die Kreise, wenn eine neue Führungskraft notwendig wird in einem Kreis, wird die Führungskraft legitimiert durch einen Consent im zu führenden Kreis.
Okay, also es gibt sozusagen die Entscheidung über die Führungskraft im, genau, bei den entsprechend betroffenen MitarbeiterInnen sozusagen.
Genau.
Ja, spannend. Dadurch hat sich vielleicht eine Frage erledigt, die ich im Hinterkopf gerade in diesen Strukturen immer wieder mit mir rumtrage, die ich aber auch von anderen Organisationen immer wieder höre. Wir hatten es eben im Vorgespräch kurz davon, Pandemie und so weiter. Ja, da war ja was irgendwie eine Krise war. Da wurden die Organisationen erschüttert, gerade im Kontext der sozialen Arbeit. Ja, Begegnung war nicht mehr möglich in dieser Art und Weise, wie man es eigentlich gewohnt war und so weiter. Es mussten vor allen Dingen aber auch viele, sagen wir mal, rechtliche Vorgaben durchgesetzt werden von oben nach unten und so weiter. Wie seid ihr in der Pandemie mit diesem System gefahren, was ja ein bisschen anders war als ja, klassische Hierarchie. Da wird gesagt, okay, das und das habt ihr umzusetzen. Wenn ihr es nicht tut, habt ihr eine Abmahnung oder sonst irgendwas. Wie seid ihr in dem Kontext da durchgekommen? Natürlich immer schwierig zu sagen, im Vergleich zu was, ja, so, wenn man aus der eigenen Perspektive, aber wie ist eure Einschätzung?
Aber ist lustig, ich habe das letzte Woche reflektiert mit einer Bekannten, die ja gesagt hat, naja, aber New Work und da sind ja eben alle gleich und so weiter und so fort. Und habe gesagt, ja, das funktioniert im Regelalltag und in Krisen braucht es dann trotzdem eine verstärkte Führung. Mhm. Weil ich denke, wenn ein Haus brennt, kann man nicht sagen, so setzen wir uns kurz zusammen, hat irgendwer einen Widerstand, wenn wir dieses Gebäude verlassen. Mhm. Es gibt einfach Situationen, da braucht es schnellere Handlung, wobei wir diese Handlungen, also hat irgendwer einen Widerstand, wenn wir das Gebäude verlassen, das trifft vielleicht sogar die Art und Weise, wie wir durch diese Pandemie geführt haben. Nur wir haben keine großen, ich nenne es jetzt recht provokant, Sitzkreise gemacht und überlegt, wer hätte jetzt welchen Zugang. Sondern in der Regel gibt es da dann einen Vorschlag und da wird dann noch einmal nachgefragt, gibt es jetzt irgendwelche Widerstände, haben wir was übersehen? Aber da wird in der Regel wie in einer Konsensentscheidung auch, eigentlich wird ein Vorschlag erarbeitet und der wird noch einmal überprüft. Und damit sind wir auch nicht ganz langsam, aber schon viel langsamer, als wir ursprünglich waren. Und das ist gut, weil wir sind so aus unserer Gründerzeit heraus, waren wir eigentlich immer sehr, sehr schnell. Ja. Und da kriegen wir ein bisschen Tempo raus, aber sind natürlich noch lange nicht so langsam wie Unternehmen mit starren Strukturen, die einfach, ich weiß nicht, welche Entscheidungskreislauf brauchen.
Ja, also finde ich auch interessant, wenn ich mit Teams beispielsweise mit der Consent-Moderation arbeite, dass dann im Grunde genommen erst gesagt, oh, das dauert ja so lang, ja, also das ist so diese erste Logik, um da reinzukommen, ja, natürlich, man muss erstmal jeden sozusagen einmal hören, aber ab dem Zeitpunkt, wo die Teams das gewohnt sind, also sozusagen sehr, ja, dieses Prinzip verstehen, kommt man sehr, sehr schnell zu Entscheidungen, die da sind, die dann aber, und das finde ich das Interessante, was du gerade auch nochmal gesagt hast, sozusagen nochmal eine Reflexionsschleife eingebaut haben. Ja, also gibt es denn was, was dagegen spricht? Und diese Logik mit reinzunehmen, führt dann natürlich auch in Krisensituationen oder Krisenzeiten, ja, keine Ahnung, was man sich sonst alles vorstellen könnte als Krisenzeiten, führt dann aber zu breiter getragenen Entscheidungen und nicht dem, ja, weil die da oben das so wollen, machen wir das halt jetzt so, sondern immer wieder so eine kleine Reflexion, die mit eingebaut wird. Finde ich ganz, ganz spannend.
Und es gibt ja von jedem immer wieder die Möglichkeit, dass er eine getroffene Entscheidung immer wieder noch einmal einbringt und sagt, schauen wir es uns noch einmal an, ich habe einen Gegenvorschlag, reden wir noch einmal drüber. Aber bis dahin arbeiten wir good enough for now, safe enough to try. Und damit sind wir wirklich sehr gut.
Ja. Ja, das ist ja die spannende Lösung dabei. Nichts sozusagen ist in Stein gemeißelt und für immer gültig, sondern jeder. Und diese Möglichkeit, Dinge in Frage zu stellen, also sozusagen Entscheidungen nochmal zu revidieren, so wie du gerade gesagt hattest, das hat jeder Mitarbeiter, jede Mitarbeiterin auf allen Ebenen und könnte im Grunde genommen einen neuen Entscheidungsvorschlag einbringen.
Genau. Einzige Prämisse ist, dass die Person, die den Entscheidungsvorschlag beim ersten Mal eingebracht hat, in die Erarbeitung des Neuen mit eingebunden ist. Das wird es nicht verlieren.
Also auch da sozusagen nochmal eine Schleife drin zu sagen, okay, es geht um eine Weiterentwicklung und es geht nicht permanent um einen Gegenvorschlag und dann kommt der nächste mal wieder, sondern im Grunde genommen um eine Weiterentwicklung von dem, was da. Was war die kürzeste Zeit, die einen Entscheidungsvorschlag gehalten hat? Keine Ahnung, könnt ihr euch an irgendwas erinnern?
Ich kann mich nicht erinnern, dass eine Entscheidung ein zweites Mal eingebracht wurde.
Ja. Ah, okay, bisher.
Einmal, ja. Und da haben wir dann draufgesetzt, dass die Person, die beim ersten Mal dabei war, bei der Erarbeitung des zweiten Mals mit dabei sein muss, weil da ging es, da ist eine rechtliche Passage vergessen worden bei dem zweiten Vertrag, die einfach nicht vergessen werden durfte. Damit ist der zweite Vorschlag gar nicht durchgegangen und der erste geblieben. Ja, okay. Und das war so dieses, wir müssen die Person noch einmal mit einbinden, die sich damit befasst hat.
Also, es ist immer so Horrorvorstellungen. Ja, wir machen ein Strategie-Meeting, ja, und dann treffen wir eine Entscheidung und zwei Tage später kommt dann der Nächste und sagt, nee, diese Entscheidung, die wir getroffen haben, die würde ich jetzt gerne wieder revidieren und irgendwas reinbringen. Aber sowas ist keine Erfahrung bei euch.
Ja, Was manchmal passiert, ist, dass Consent-Entscheidungsprozesse abgebrochen werden, weil die Person, die den Vorschlag eingebracht hat, gesagt hat, oh, da habe ich noch zu viel vergessen.
Und das noch der Vorschlag ist noch nicht klar genug sozusagen oder ausgearbeitet genug, dass man da nochmal eine Schleife braucht, um überhaupt eine gute Entscheidung treffen zu können.
Genau.
Das, was Organisation, ich weiß nicht, wie es bei euch aktuell ist, aber das, was Organisation hier in meinem Kontext massiv bewegt, ist das Thema Fachkräfte, Fachkräftemangel. In Deutschland extrem, Österreich ähnliche Tendenzen, ähnliche demografische Strukturen und damit ähnliche Entwicklung. Habt ihr ein Problem mit Fachkräftemangel?
Nein.
Nein. Ist interessant, oder? Also ich habe meiner Frau eure DNA geschickt. Ja, die ist auch im sozialen Kontext unterwegs und so weiter und so weiter. Und jetzt sofort dann zurück. Also wir haben nur hin und her geschrieben, dann kurz irgendwie dazu, die gesagt hat, boah, krass, es geht auch anders, ja, so irgendwie in dem Rahmen. Also das spricht sich rum, euer Modell, die Art und Weise, wie ihr zusammenarbeitet und so weiter und so weiter. Und das würden auch eure MitarbeiterInnen sagen, wenn ich die jetzt fragen würde.
Ja.
Eine Vertretung der Mitarbeiter, die nicht dabei ist, Gott sei Dank.
Wir kriegen wirklich ganz, 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 ganz viele Bewerbungen. Also auf jede ausgeschriebene Stelle bekommen wir Bewerbungen rein. Wir bekommen ganz viele Initiativbewerbungen. Und ich glaube, Rita, vielleicht erzählst du selbst die Erfahrung.
Ja, ich war kürzlich auf einer Berufsinformationsmesse und habe dort mit dem Arbeiterkammer-Chef gesprochen von Volzberg, der mich angeredet hat und gefragt hat, was wir da so machen, weil es ist unglaublich, er hat in letzter Zeit, glaube ich, 4, 5 Damen bei sich gehabt, die unbedingt den Job wechseln wollen, damit sie bei Sozcom arbeiten können.
Ja, okay.
Ja, also es spricht sich herum und wir kriegen ja immer wieder wirklich in den Bewerbungen geschrieben, wir haben so viel gehört, wir haben gelesen, Gemeinwohl, Sozkonkratie, das sind einfach die Sachen, die total ziehen, um die Leute bei uns arbeiten wollen.
Okay. Ja, krass. Also das finde ich schon interessant, dass das halt dann so eine Auswirkung hat, ja, in der Richtung, dass die Leute dann tatsächlich also die Art und Weise der Arbeit als Grundlage nehmen, zu wechseln oder wechseln zu wollen zu euch oder halt irgendwie neu anfangen zu wollen bei euch. Vielleicht so in Richtung, also Ende, glaube ich, ist es ja nicht, weil es entwickelt sich ja auch bei euch immer weiter, aber bei dem Podcast dann gegebenenfalls irgendwann. Ich arbeite viel mit etablierten Organisationen zusammen, also Organisationen, ja, Caritas, Diakonie, Wohlfahrtsverbände, die haben eine Historie, die haben eine Geschichte, die haben Strukturen etabliert und so weiter und so weiter. Das ist ja ein Unterschied, ja. Also habe ich eine Organisation, die 200 Jahre alt ist oder eine, die 2017 gegründet wurde von 7 Personen. Was würdet ihr von 4 Personen 2007? So, um ja, ja. Nicht 2004 von 7, so, ja. Hab's verstanden. Ich noch nicht. Was würdet ihr etablierten Organisationen raten in dem Kontext? Also was wären Schritte, die man im Grunde genommen aus eurer Perspektive einfach ohne großen Aufwand und so weiter gehen kann, um eine andere Art und Weise von Arbeit zu ermöglichen?
Also wir haben, wie gesagt, begonnen damit, Entscheidungen durch Konsens laufen zu lassen. Und das ist was aus meiner Sicht relativ einfach implementierbar ist in fast allen Organisationen. Und das, was dann darauf folgt, und das ist natürlich ein spannender Prozess, ist, ich glaube, dass wir aber nicht nur im Sozialbereich, sondern generell in der Wirtschaft weg müssen von Einzelpersonen, die ja besonders hohe Wichtigkeit oder Stellenwert im Unternehmen haben. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass viele, viele Schultern Dinge auch gemeinsam tragen und viele gemeinsam darüber nachdenken und dass dieses, ich mache das jetzt nicht, damit du selbst draufkommst oder so. Keine Ahnung, wir reden jetzt zu zweit darüber, aber wir warten mal ab, wie die dann tun und schütteln im stillen Kämmerlein den Kopf. Ich glaube, wir müssen davon wegkommen, wir müssen offener miteinander reden, wir müssen rückmelden. Und ich glaube, es geht viel darum, auch gemeinsam zu tun und zu vertrauen, dass es gemeinsam besser funktioniert, als wie wenn ich es alleine erledige.
Ja, ich glaube auch, dass die Menschen, die wollen mitgestalten, die wollen mitentscheiden, ja, die wollen auch Verantwortung übernehmen. Und ich glaube, um das geht's, das muss man zulassen. Und fördern im Unternehmen.
Ja, genau. Also wenn man es wirklich zulässt, ja, auch diese Verantwortungsübernahme tatsächlich zuzulassen und nicht so zu tun. Also das ist ja auch dieses Problem der Partizipation, ja. Also ich tue so, als würde ich jemanden partizipieren lassen. Am Ende treffe ich die Entscheidung aber doch alleine. Da haben die Leute dann das, also das merkt man ja sofort, ja, so wenn das in diese Richtung läuft und da hat dann immer keiner Bock drauf, anstatt wirklich sozusagen in diesen Konsent-Logiken reinzugehen und tatsächlich die Möglichkeit zu bieten, Widerspruch einzulegen oder eben das Veto einzulegen gegen entsprechende Entscheidungen und damit dann auch die Verantwortung tragen zu müssen. Ja, also dann, wenn ich das Veto einlege, brauche ich eine entsprechende Begründung auch dafür. Ich will noch einen anderen Punkt und dann noch einen, ist mir nämlich gerade noch mal so durch den Kopf gegangen. Ja, ich denke immer, während die Gespräche da sind, es gibt diesen, sagen wir mal, sehr einfachen Satz, Form follows Function. Ist die Form, also die Art, wie ihr zusammenarbeitet, die Sozkomkratie, die Art, wie ihr euer Unternehmen gestaltet und so weiter, auch mit Blick auf die Funktion, also den Zweck, den ihr als Unternehmen, als Organisation habt, positiver als, sagen wir mal, eine klassische Art und Weise der Zusammenarbeit? Andersrum gefragt, was haben die KlientInnen davon, eure NutzerInnen, die Jugendlichen, die Kinder? Gibt es da was?
Ich glaube, dass diese Begeisterung aus der DNA was ist, wo auch Klientensysteme davon profitieren, weil MitarbeiterInnen einfach die Möglichkeit haben, im Unternehmen so sein zu dürfen, wie sie sind. Mhm. Sofern eben das für sie auch passt im Rahmen der Zusammenarbeit. Sie müssen aber auch viel selbstständig denken und viel selbstständig leisten und kriegen dadurch dann viele Möglichkeiten. Also ich glaube, das, was letztendlich bei der Arbeit an der Basis ankommt, ist ein ich fühle mich im Betrieb wohl. Mhm. Das, glaube ich, hat schon eine Auswirkung auf die direkte Arbeit dann in den Klientensystemen, wo man ja ehrlicherweise sagen muss, das wird nicht leichter von Tag zu Tag und von Jahr zu Jahr. Also die stemmen schon ganz schön, was da draußen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und das sehen wir aber auch. Und das wertschätzen wir. Und ich glaube, insofern ist das so ein Geben und Nehmen.
Mhm. Ja, also ich habe ja immer noch so ein bisschen im Hinterkopf dann auch so diese Perspektive dazu, ja, was oder für was ist soziale Arbeit da? Egal ob Kinder oder Jugendliche oder, ist es ja im Grunde genommen auch Autonomie und Selbstbestimmung zu fördern auf der Seite. Und das gelingt ja im Grunde genommen nur, wenn die MitarbeiterInnen auch das Gefühl haben, autonom und selbstbestimmt agieren zu können, was im Grunde genommen durch euer System oder euer Betriebssystem, wenn man es so nennen will, gefördert wird.
Genau. Ja,
also auch aus dieser pädagogischen Logik sozusagen heraus.
Ich glaube, man kann das auch übertragen, gell? Weil ich denke, Klientenarbeit ist auch ein Stück weit eine Führungsarbeit. Mhm. Und da geht es darum, dass man sich als Führungskraft nicht allzu wichtig nimmt. Mhm. Man muss halt immer wieder mal auch klare Grenzen aufzeigen und sagen, das wird jetzt schwierig, weil. Aber das darf auch nicht willkürlich sein. Das Gegenüber muss verstehen, wieso das jetzt so ist. Und da ist eigentlich unser Führungskreis in der Haltung mit MitarbeiterInnen wahrscheinlich auch sehr eng vergleichbar, weil eigentlich geht es um eine Dienstleistung Menschen gegenüber.
Dann vielleicht zur Zielgeraden. Wo liegen eure Herausforderungen aktuell? Also ist natürlich eine Frage, die in Richtung Probleme zielt am Ende, weiß ich nicht. Vielleicht kommen wir gleich ja noch einen anderen Schwenk zurück, aber ihr habt das System geschildert, ihr habt eure Rahmenbedingungen geschildert, ihr habt geschildert, dass ihr kein Problem mit Fachkräftemangel habt. Also eigentlich eine rosa-rote Wolke, auf der ihr unterwegs seid. Oder gibt es in diesem Rahmen dann doch sagen wir mal, ja, Dinge, wo ihr dran arbeitet, wo ihr sagt, okay, das funktioniert noch nicht so, da liegen die großen oder vielleicht größere oder kleinere Herausforderungen, Schwierigkeiten, Probleme.
Also ich möchte gern sagen, wir haben einen riesengroßen schwarze Wolkeberg hinter uns.
Okay.
Insofern ist so ein bisschen rosarote Wolke im Moment gerade ganz angenehm. Was aber nicht heißt, dass es keine Herausforderungen gibt. Was immer persönliche Reflexion braucht, ist, wie gibt man Feedback über nicht rosarote Wolken? Mhm. Wie meldet man rück das, was jetzt gerade nicht so gut passt? Also das ist ein Prozess, an dem wir aktuell auch sehr intensiv dran sind, nämlich gibt immer wieder große Irritationen, wenn wir aus Dienstgeberperspektive Dienstverhältnisse beenden. Also das ist eine der Herausforderungen, wo ich glaube, dass wir uns einer Lösung nähern und was immer Herausforderung sein wird. Und das soll es auch bitte immer bleiben, weil ich denke, Dienstverhältnis zu beenden aus Dienstgebersicht darf nie ganz einfach werden.
Vielleicht auch aus MitarbeiterInnen-Perspektive. Wo siehst du die großen Herausforderungen in diesem System?
Ich bin da anscheinend leider auch in der rosaroten Wolke drinnen. Ich muss wirklich nachdenken und ich finde, das ist ein gutes Zeichen, oder? Wenn man darüber nachdenken muss, was die großen Herausforderungen sind. Na, also es gibt Herausforderungen und es gibt Ziele und es gibt sicher auch immer wieder ganz, ganz viel zu tun. Aber das sind keine großen Herausforderungen. Wir haben Pläne, wo wollen wir hin? Wie die Katrin gesagt hat, wir arbeiten gerade an vielen verschiedenen neuen Abläufen und Strukturen und die schauen wir uns an und da wollen wir auch MitarbeiterInnen ganz eng einbinden. Aber, na, ich finde keine großen Herausforderungen im Moment.
Ich glaube, das coole Moment ist, dass wenn Herausforderungen auf uns zukommen, dass die keine Person mehr alleine stemmen muss im Unternehmen, sondern die wird von so vielen Schultern getragen und von so vielen Blickwinkeln beleuchtet, dass das wirklich ein guter Umgang dann damit ist und möglich wird, ja.
Ja, das finde ich ein spannender Punkt, ja, wirklich zu sagen, okay, natürlich sind Herausforderungen da, also der Wandel passiert immer in irgendeiner Weise oder hier eine Veränderung oder da. Weil im Grunde genommen nicht mehr alleine verantwortlich zu sein oder da halt irgendwie die Entscheidung treffen zu müssen, was dann damit dann irgendwie passiert. Gibt es eine Frage, die ich noch nicht gestellt habe, die ihr aber gerne beantworten würdet?
Viele.
Bitte, dann bin ich gespannt.
Ich glaube, für heute ist es sehr rund und es gibt sehr viele Dinge, wo ich merke, von dem würde man total gerne noch erzählen auch. Also so aktuelle Prozesse, die gerade so am Laufen sind, wo wir uns viele Gedanken gemacht haben. Eine interessante Diskussion war, wie gehen wir mit dem Spannungsfeld Verschwiegenheit und Transparenz um.
Mhm. Magst du da noch kurz reingehen? Also gerne, wir haben ja noch ein paar Minuten Zeit, haben wir noch.
In das Spannungsfeld, jetzt ganz konkret.
Ja, vielleicht nicht zu konkret, ich weiß nicht, ist wahrscheinlich dann halt irgendwie auch ein bisschen.
Ja. Ich überlege gerade, also es gibt bei uns immer wieder seit der ersten Gemeinwohlbilanz so diese Frage, was machen wir transparent, was wird auch von MitarbeiterInnen gefordert, was wir transparent machen. Manche Dinge dürfen wir einfach nicht transparent machen, weil sie der Verschwiegenheit unterliegen. Und da habe ich so das Gefühl, sind wir erstmals jetzt dieser Antwort ein Stück weit näher, nämlich mit dem Wertequadrat von Schulz von Thun haben wir uns dem genähert. Mhm. Und das war einerseits, war es auch spannend. Ja, es war ein total lustiger Prozess auch, in diese Extreme mal zu gehen, von wir erzählen überhaupt keinem mehr irgendwas, bis hin zu wir erzählen allen alles immer. Und wir versuchen uns dann halt so Methoden zu überlegen, die ja auch aus der sozialen Arbeit natürlich kommen oder aus unserem Bereich, mit wie können wir uns jetzt auseinandersetzen mit gewissen Thematiken. Mhm. Und da haben wir, glaube ich, eigentlich eine ganz gute Balance für uns gefunden Und eine Fragestellung, die wir haben, ist, wie gelingt uns das mit irgendeinem technischen Tool, das fürs Gesamtunternehmen transparent zu machen? Diese Frage haben wir bis jetzt nicht gelöst. Das ist vielleicht.
Das ist die Herausforderung.
Das ist die Herausforderung. Okay. Es braucht ein technisches Tool für was? Also für die Gesamttransparenz. Also ja, ich habe sofort im Kopf irgendwie sowas, ja, ihr braucht ein Intranet, aber das habt ihr schon, da bin ich ziemlich fest von überzeugt. Oder?
Genau. Wie gelingt es, das zu warten? Was kommt dort rein? Wer denkt da dran? Wann und wie? Und wann ist es nicht zu viel und nicht zu wenig? Und also das ist so. Und so wahrscheinlich, wenn man in jedes einzelne Thema reinschaut, findet man dann so die kleine Herausforderung da drinnen.
Spannenden Fragen da drin. Ja, also ich meine, gerade bei diesen digitalen Tools ist es ja oft so, es gibt ja tolle Lösungen, die entweder alles erschlagen, also sozusagen, die sind so, ja, Microsoft Teams beispielsweise, wo ich ja alles dann in irgendeiner Weise mit abdecken kann, vom Kalender bis zur SharePoint, keine Ahnung, Tools, die unten drunter dann noch irgendwie genutzt werden können. Ist das dann zu viel, weil sozusagen dann die Leute erschlagen sind auf der einen Seite, oder es gibt Tools, die dann nur einen Teil abbilden, das ist aber wieder zu wenig, so in dem, also, da bewegt sich's drin, oder?
Genau.
Spannend. Ja, also falls jemand zuhört, der hier gerade irgendwie technische Lösungen dann für euch anbieten kann, dann gerne kann er sich gerne bei euch melden. Informationen zu euch findet man wo am besten?
www.sotzcom.at. Dann sind wir auf Facebook vertreten, auf Instagram.
Genau, wir sind auch auf der diesjährigen Freiräume-Konferenz im Juni in Graz wieder als Pionierunternehmen vertreten. Da kann man uns auch persönlich treffen und man kann uns auch jederzeit gerne besuchen kommen.
Ganz kurz dazu noch, weil ich finde das eine total spannende Idee. Freiräume-Konferenz, wird man eingeladen? Kann man sich bewerben oder wer kommt da hin?
Man kann Tickets kaufen.
Ja, als Teilnehmer ist klar, aber als Organisation, weil ihr hattet gesagt, ihr seid mal eingeladen gewesen, um euch vorzustellen.
Genau, also es gibt da immer wieder die Frage, wer hat Lust, als Pionierunternehmen dort teilzunehmen, kann man dann die Freiräume direkt, also das Freiräume-Team, die Manuela Grundner und den Gregor Karlinger auch kontaktieren, die sind immer wieder offen auch und freuen sich
über Kontakt. Ja, finde ich ein spannendes Format, also muss man mal drüber nachdenken, ob wir sowas hier nicht auch brauchen in der Richtung. Sind aber nicht nur soziale Unternehmen, oder? Also es sind auch viele andere dazu.
Ja.
Alles klar. Ganz herzlichen Dank an der Stelle an euch. Informationen sind da. Falls jemand was wissen will, sotzcom.at ist auf jeden Fall die richtige Anlaufstelle. Und ja, ganz herzlichen Dank nochmal an der Stelle für die Zeit, die ihr euch genommen habt für das Gespräch.
Danke für die Einladung.
Vielen Dank.
Dankeschön.
Sehr gerne. Ciao.